Herzlich willkommen zum Podcast der Kajaspers Klinik vor den Toren Oldenburgs, die Wahrheit irgendwo hier drin. Mein Name ist Deborah und ich spreche heute über das Thema Essstörung und die Herausforderungen in unserem heutigen Versorgungssystem. Und dazu habe ich uns einen Gast eingeladen, nämlich Frau Dr. Kleinschmidt. Schön, dass Sie da sind.
Ja, danke, dass ich hier sein kann.
Wollen Sie sich vielleicht einmal kurz vorstellen?
Ja, also ich bin Silke Kleinschmidt, bin die ärztliche Direktorin der Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie in Westerstede. Wir sind Teil der Karl-Jaspers-Klinik, aber eben außerhalb des Geländes in Bad Zwischenahn, sondern in Westerstede in der Nähe der Ammerland-Klinik. Ja, zu mir selbst kann ich vielleicht noch sagen, dass ich Ärztin für Psychiatrie bin und Psychotherapie und Fachärztin für psychosomatische Medizin und Psychotherapie und damit so ein bisschen ein Doppelwesen im Hinblick auf die Fachdisziplinen und auch in beiden innerlich sehr verankert. Und insofern passt, glaube ich, diese Kombination, dass wir Teil eines großen Versorgungszentrums sind für psychische Erkrankungen, sehr gut. Wir sind ein Aspekt vieler möglicher Aspekte von ärztlicher Psychotherapie und Behandlung von psychischen Erkrankungen. Und die Karl-Jaspers-Klinik deckt ja im Grunde mit ihren verschiedenen Angeboten eben eigentlich alles an Themen ab, was in der Versorgung von psychisch Kranken relevant ist. Und wir sind ein Teil davon, ein relativ kleiner Teil. Wir sind mit 40 Plätzen eine Klinik, die noch relativ überschaubar ist, im Gegensatz zu anderen. Und wir sind Teil von Akutversorgungsangeboten, also anders als sonst in der Psychosomatik, ne, wo es auch viele Rehabilitationsbehandlungsplätze gibt, sind wir Akutpsychosomatik. Das bedeutet, dass wir eben im Schwerpunkt Erkrankungen behandeln, die relativ schwergradig sind und die nicht ambulant weiter behandelt werden können, die auch nicht teilstationär behandelt werden können, sondern eben die ein multidisziplinäres Team und eine Komplexbehandlung im stationären Setting erfordern. Vielleicht das so zur Einleitung.
Ja, wunderbar. Und die Klinik in Westerstede wurde ja auch, ich glaube, in den letzten, also ist noch relativ frisch, auch ganz neu gebaut.
Wann? 2017 ist sie ins Netz gegangen.
Ja. Also ich persönlich finde die total schick. Also da nochmal vielleicht so ein kleiner Shoutout. Also ich finde das eine ganz, ganz toll designte, wirklich wunderschöne Klinik. Und da lohnt es sich auf jeden Fall auch mal, zumindest wenn man in Westerstede ist, mal vorbeizufahren und sich das mal von außen anzugucken. Ne?
Also. Ja, der Bau ist wirklich eindrucksvoll, das kann man sagen. Also gar kein großer Bau, hat hier ein regional ansässiges Architekturbüro entwickelt, und zwar nach dem Konzept der sogenannten empathischen Architektur. Da ist die Idee dahinter, den Baukörper zu konstruieren nach den vermuteten oder kommunizierten Bedürfnissen der Mitarbeiter und der Patienten. Und nach der Frage, was würde denen gut tun, wo würden sie sich wohlfühlen? Wie muss das gestaltet sein, damit man sich darin gerne bewegt und aufhält? Das finde ich nicht ganz so unwichtig, weil Patienten ja bei uns mindestens so 6 Wochen, manche sind 8, manche 10. In der Zukunft mit unserem Essstörungsprogramm werden es auch mal 12 Wochen sein, so erwartungsgemäß jedenfalls. Und das ist eine lange Zeit, in der man sich dann in so einem Gebäude bewegt. Und da muss man sich eigentlich auch wohlfühlen können. Und tatsächlich ist der Bau wirklich so, dass er sehr einland ist. Und obwohl er auf relativ kleinem Raum gebaut ist, hat er sehr viel innere freie Räume, Licht und hat Innenhöfe, ist wenn man drauf guckt auf den Grundriss, dann ist es eine liegende 8, also das Zeichen unendlich, kann man sagen. Und überall da, wo sich die Linien kreuzen, dann entsteht viel Platz. Und durch die Lichtarchitektur ist es immer hell eigentlich überall, sodass man auch immer Blicke nach draußen hat auf den kleinen Fluss da, die Hössen, und auf den nahegelegenen Wall zum Beispiel und so weiter. Also vom Ort her ist es so zwischen großen Klinikgebäuden und Parkhäusern wirklich ein kleines Juwel, könnte man sagen.
So eine Oase.
Eine Oase. Braucht es auch für die Prozesse.
Ich glaube, das macht auf jeden Fall jetzt schon mal Lust nach mehr. ich würde gerne mit Ihnen, bevor wir so inhaltlich einsteigen, uns nochmal mit einer ganz besonderen psychischen Erkrankung auseinanderzusetzen, die Sie ja eben schon ganz kurz angesprochen haben, mit unserem kleinen Icebreaker anfangen. Ja. Also Sie haben sich drei Geschichten überlegt, von denen zwei der Wahrheit entsprechen und die eine von den dreien vielleicht doch ein bisschen geflunkert ist. Und ich versuche jetzt einmal zu erraten, welche von den drei Geschichten das vielleicht sein kann. Ich bin total gespannt.
Ja, also ich habe mir was überlegt tatsächlich und habe drei Aussagen mitgebracht, kann man sagen. Eine ist, ich fahre gerne Fahrrad. Und die zweite ist, dass ich so in meiner Pubertät habe ich viel gelesen, sehr viel gelesen. Und eins der Bücher, die zu meinen Lieblingsbüchern gehörten, war das Buch Der philosophische Glaube von Karl Jaspers. Und die andere Aussage ist, ich glaube, dass jeder Mensch eine Insel ist.
Okay, das sind jetzt mal drei Aspekte, die ich Ihnen alle abnehme. Und jetzt frage ich mich, ich glaube, ich bin tatsächlich bei dem Karl Jaspers, weil ich glaube, das ist vielleicht doch ein bisschen zu speziell und vielleicht in der Pubertät hat man da vielleicht noch nicht so ganz so viel Bock auf so, naja, doch schon sehr existenzielle Fragen, philosophische Fragen. Und ich würde mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen, weil Fahrradfahren, Sie sehen ja sportlich aus, das können unsere Hörerinnen und Hörer ja nicht erkennen, aber da würde ich sagen, jo, das passt. Die Insel, finde ich, das passt auch zu Ihrer Beschreibung von Ihrer Klinik gerade. Ja, ich bin bei der Leseratte in der Pubertät.
Tatsächlich stimmt das. also ich habe, glaube ich, ziemlich viel ungewöhnliches Zeug gelesen, also sehr, sehr unsortiert und ja, also ich habe auch sehr früh entschieden, ich werde Psychiaterin und das bin ich auch geworden und da bin ich auch ganz froh drüber. Ich bin dann auch noch Psychosomatikerin geworden, aber ich bin beides eben mit Leidenschaft. Was ich wirklich nicht glaube, ist, dass Menschen Inseln sind.
Aha, okay, also da haben Sie mich jetzt dann doch auf die falsche Fährte gebracht. Also, das heißt, das Lesen schon früh war richtig.
Ja, das
Fahrradfahren?
Ist so. Ja, ganz genau.
Eine große Leidenschaft.
Das stimmt.
Und Menschen sind keine Insel.
Richtig. Also, da sage ich vielleicht einfach noch einen Satz zu. Ich bin ja auch sehr überzeugte und leidenschaftliche Gruppenpsychotherapeutin. Ich weiß, dass Menschen sicher immer ihren eigenen Kern haben. Jeder eine Individualität in gewisser Weise. Aber wir sind eigentlich angewiesen aufeinander. In unserer Entwicklung sehr früh schon, aber das bleibt unser Leben lang so, dass wir nicht nur Einzelwesen sind, die so für sich im Meer schwimmen, sondern wir sind immer angewiesen auf die anderen und wir sind stark beeinflusst durch andere und durch die Umwelt, die uns umgibt. Und in der Gruppenpsychotherapie nutzen wir das, dass wir uns einander beeinflussen können. Und zwar in der Gruppe, also nicht nur einer zum anderen, so in der Dyade würden wir sagen, also im Zweier, in der Zweiersituation, in der Einzeltherapie, sondern eben in der Gruppe. Und die Gruppe hat immer einen stärkeren Einfluss aus meiner Erfahrung als die Einzeltherapie, zumindest sehr häufig. Und auch wenn wir alle unseren individuellen Kern in uns tragen, so ist es doch so, dass wir sind, vielleicht kann man sich das vorstellen, wie der innere Kern ist wie ein Instrument oder eine Saite, die in Resonanz schwingt mit den anderen. Und dann sind viele Menschen mit ihren individuellen Instrumenten dann eben ein Orchester oder ein Quartett oder was auch immer. Aber sie sind eben, sie klingen nicht alleine, sondern sie klingen miteinander. Und vielleicht das Kernmittel der Psychotherapie, also das Miteinander schwingen und in Bindung Entwicklung fördern. Das ist eigentlich
also Kern. Also Menschen als soziale, interaktive Wesen sehen und dass sie gerade keine Insel sind im, jetzt kann ich das auch ein bisschen besser greifen, also eine Insel im Sinne von, die schwimmt alleine im Meer und ist gar nicht in Verbundenheit mit einem Land oder mit einer anderen Insel, sondern da sagen sie oder sind sie von dem Gegenteil eigentlich überzeugt, dass es eigentlich immer Verbindungen gibt, die man vielleicht auf den ersten Blick vielleicht doch gar nicht sieht. Aber dennoch sind wir eigentlich immer in Verbindung mit anderen Menschen, mit anderen Themen und sind nicht alleine.
Ja, genau, wie jetzt auch gerade übrigens. Genau. Ja? Also wir unterhalten uns und daraus entsteht etwas, was vielleicht andere interessieren könnte. Wenn ich jetzt einen Monolog halten würde, wäre das deutlich weniger interessant.
Also ich glaube, wenn ich jetzt ja alleine hier in meinem Büro sitzen würde und einen Podcast aufnehmen würde, da haben Sie völlig recht, das würde mir auch nicht so viel Spaß machen. Und ich würde auch nicht so spannende Sachen erfahren. Und vielleicht ist das ja eine nette Überleitung zu dem Thema, mit dem wir beide uns heute beschäftigen wollen, nämlich mit dem Thema Essstörung. Wir haben da ja auch eine Basisfolge schon aufgenommen. Das heißt, alle, die sich die noch nicht angehört haben, können oder sind herzlich eingeladen, sich das vielleicht auch im Anschluss des Interviews nochmal anzuhören, um nochmal so einen tieferen Einblick zu bekommen von den verschiedenen Erkrankungen, die da sind, von Störungsmodellen, von verschiedenen Perspektiven, mit denen man sich die Erkrankung eigentlich angucken kann. Und heute möchte ich ganz gerne mit Ihnen über Ihr neues Konzept in der Psychosomatik in Westerstede sprechen, das Sie jetzt in den letzten Monaten, glaube ich, versucht haben zu etablieren. Ja. Möchten Sie mir da einmal ein bisschen was von berichten? Warum war das überhaupt notwendig? Was macht dieses Konzept aus?
Ja, also notwendig ist das deswegen, weil es eigentlich in der ganzen Region hier im Nordwesten sehr wenig Angebote gibt. Es gibt schon Fachkliniken in Niedersachsen, die Behandlungen von Menschen mit Essstörungen, aber eben immer stationär, etabliert haben und damit auch schon viel Erfahrung gesammelt haben. Aber als, sagen wir, nahegelegene Versorgungseinheit gibt es eigentlich nichts. Es gibt auch sehr wenig ambulante Psychotherapeuten, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Und wir haben halt Patienten in unserer Klinik, die dann doch irgendwie zu uns kommen und die wir, wenn wir dann die Geschichten mit ihnen aufarbeiten, wir merken oder gemerkt haben in der ersten Zeit, ich bin seit 2019 an der Klinik, dass es wirklich schon manchmal jahrzehntelange Krankheitsverläufe gibt und versuche, irgendeine Behandlung zu etablieren von Seiten der Patienten, aber ganz wenig Versorgungsangebote. Und dann passiert etwas, was für Menschen mit Essstörungen besonders kritisch ist, nämlich eine Chronifizierung. Es ist immer schwierig, wenn Chronifizierung bei Erkrankungen einsetzt, aber bei Essstörungen ist das besonders schwierig, weil das die Behandlungsoptionen stark beeinträchtigt. Also die Chance.
Also wollen Sie einmal Chronifizierung vielleicht noch einmal erklären?
Das Chronifizierung heißt, dass sich im Grunde eine Krankheit festsetzt sozusagen. Also sie wird zur Dauer etabliert sich eigentlich. Alle Verhaltensmuster werden zu Gewohnheiten und sind damit immer schwerer zu überwinden. Also Gewohnheiten, das wissen wir alle, die viele Jahre oder Jahrzehnte überdauern, sind schwerer zu überwinden als solche, die man erst ein halbes Jahr oder ein Jahr mit sich trägt. Also die Arbeit gegen die Essstörungspathologie durch Erkrankung selbst, die Erkrankungszeichen, wird immer schwerer, je älter die Erkrankung ist sozusagen. Und das war so mein erster Eindruck, dass es eigentlich gar nichts gibt hier in der Region und dass die Patienten, die ich hier gesehen habe mit Essstörungen, eben schon sehr, sehr lange Krankheitsverläufe hatten.
Und woran glauben Sie, liegt das, dass ambulante Psychotherapeuten sich mit diesem Thema nicht so sehr auseinandersetzen beziehungsweise nicht so viel Behandlung anbieten? Was ist da Ihre Idee?
Naja, Essstörungen sind schon erfordern schon spezielle therapeutische Herangehensweisen und Erfahrung. Und wenn man das in seiner Ausbildung oder im Rahmen der Facharztqualifikation an keiner Stelle irgendwo praktisch erlebt hat, wie man mit essgestörten Patienten arbeitet, dann ist das, oder welche Rahmenbedingungen die für ihre Behandlung benötigen, dann ist es natürlich extrem schwierig, das im ambulanten Setting umzusetzen. Und viele Kollegen weisen dann Patienten ab mit dem Hinweis, ja, da kenne ich mich nicht aus, da habe ich keine Erfahrung. Und das ist natürlich, das gilt auch für andere Krankheitsgruppen, nicht nur für essgestörte Patienten, das ist auch für traumatisierte Patienten oder Patienten mit Persönlichkeitsstörungen, die Mühe haben, ihre ambulante Behandlungsplätze zu finden, weil die Techniken der Psychotherapie eben an dieses Störungsbild auch angepasst sein müssen. Und man muss auch, ehrlich gesagt, bei Essstörungen eben auch Erfahrung haben, bei den anderen auch natürlich. Und es gibt eben nur in der Regel nur diese Fachkliniken, in denen man ausgebildet wird. Und vor allen Dingen sind das psychosomatische Fachkliniken. Also am ehesten sind psychosomatische Fachärzte dafür qualifiziert, weil sie eben vielleicht in so einer Fachklinik ausgebildet worden sind. Dann haben sie das zufällig in ihrer Ausbildung miterlebt. Aber auch das stimmt nicht für alle psychosomatischen Fachärzte, denn man kann auch in Kliniken arbeiten, wo Essstörungen eben nicht behandelt werden oder nur sehr selten. Also das heißt, die Gruppe derer, die sich damit auskennen und Erfahrungen haben, ist relativ klein.
Wir haben jetzt ja ein paar Mal schon über Psychosomatik gesprochen. Vielleicht in ein paar Sätzen, was bedeutet Psychosomatik?
Ja, Psychosomatik ist ja ein Fachgebiet, das sich nicht mit körperlich und psychisch bedingten Erkrankungen oder sozial bedingten Erkrankungen auseinandersetzt, sondern ein Fachgebiet, das sich mit den Wechselwirkungen auseinandersetzt zwischen diesen drei Aspekten oder mindestens diesen drei Aspekten und mit der Dynamik, die sich da entwickelt. Also wie das soziale Umfeld auf die psychische Konstitution und auf die somatische und die psychische wieder auf die somatische Konstitution Einfluss nimmt und wie sich daraus dann aus diesem Mischungsverhältnis und aus der Dynamik, die sich daraus ergibt, eben ein Störungsbild entwickeln kann. Das ist mit ganzheitlich gemeint. Also der Blick eines Psychosomatikers oder einer Psychosomatikerin ist immer auf das ganze Bedingungsfeld einer Erkrankung gerichtet.
Also im Sinne eines biopsychosozialen Modells, was wir auch in den letzten Podcasts auch immer mal angesprochen haben, also den Körper, das soziale Umfeld und die Psyche?
Ja, das biopsychosoziale Krankheitsmodell, das ist so ein Schlagwort, meint aber eben nicht so ein Töpfchen, da ist Biologie drin und ein Töpfchen, da ist die Seele drin und ein Töpfchen, da ist das Soziale drin, sondern das ist tatsächlich immer das Mischverhältnis, das wir uns anschauen. Also die Wechselwirkung im Einzelnen. Ne? Und das ist eine ziemlich anspruchsvolle Perspektive, weil das bei jedem Menschen völlig unterschiedlich sein kann, wie sich das Mischungsverhältnis ergibt und wie die Dynamik dazwischen ist. Also biopsychosozial meint nicht drei Teile, die man wie so ein Kleeblatt vor sich hat, sondern das ist tatsächlich mehr so wie so ein Aquarellbild, in dem die Farben ineinander fließen. Also es ist nicht so getrennt zu sehen.
Oder Sie haben eben die Musik schon angesprochen. Letztlich, genau. Ne, wir haben einzelne Töne oder Klangfarben, aber die letztlich eigentlich im Ganzen, also zusammen harmonieren oder halt auch disharmonieren vielleicht. Genau, genau. Und das erklärt ja vielleicht auch nochmal so die längere Behandlungsdauer. Sie haben eben von 6 Wochen mindestens in der psychosomatischen Behandlung. Bei Essstörungen sind es wahrscheinlich auch noch längere Behandlungsdauern. Genau. Und so wie Sie das jetzt schildern, stelle ich mir das ja auch so vor, dass es auch einfach auch Zeit braucht für das Behandlungsteam, auch diese verschiedenen Faktoren, die Wechselwirkung dieser Faktoren erstmal auch zu verstehen und dann natürlich auch mit gemeinsam mit den Betroffenen zu verstehen auch, ne, und dann in die Behandlung zu gehen.
Ja, genau, so ist es. Also die diagnostische Phase ist sicherlich länger, braucht mehr Zeit. Wobei ich jetzt so mit dem Rückblick auf, während ich so ein bisschen verlangsame, meine Sprache gerade etwas verlangsame, denke ich gerade über meine psychiatrische Zeit nach. Ich glaube, das ist auch in der Psychiatrie nicht anders, dass man Zeit braucht eigentlich. Man hat sie nicht immer, aber man braucht sie schon. Mhm. Aber wir in der Psychosomatik machen das halt als Teil jeder Behandlung und insofern gehört das bei uns mit dazu. Und die Verweildauer, also die Länge der Behandlung in der Klinik, hat aber auch was damit zu tun, dass wir Veränderungen anstreben im Innern von Patienten, also in der Dynamik, die sich innerseelisch oder im Individuum entwickelt, also im Einzelnen. Und die Veränderung ist harte Arbeit auf Seiten der Patienten und setzt voraus, dass sie eben ein komplexes, mehrdimensionales, auch multimethodales Behandlungskonzept haben mit vielen, vielen Einflussfaktoren. Und das innerlich zu verarbeiten, die Prozesse der Patienten brauchen so lange Zeit. Also Therapeuten können vielleicht nach 2 Wochen sagen, so, also jetzt mal etwas scherzhaft gesagt, jetzt wissen wir, wie es geht, jetzt, ne, also braucht man das ja jetzt nur noch umsetzen. So,
das haben wir ihn verstanden.
Ja, jetzt so nur, also es ist eine einfache Lösung, die uns vor Augen liegt. Aber so funktioniert das nicht. Also Psychotherapie muss ja den einzelnen Menschen erreichen und muss in diesem Menschen Impulse zur Veränderung und auch ein Bedürfnis nach Veränderung anregen. Und dieser Mensch muss dann an diesen Veränderungen schrittweise arbeiten. Und das ist bei Menschen mit Essstörungen ganz besonders schwierig, weil sie also bestimmte Rituale entwickelt haben im Zusammenhang mit dem Essen, bestimmte Denkmuster, bestimmte Erlebensweisen, Gefühle, die mit dem Essen verbunden sind, die eben nicht einfach nur umgangen, vermieden oder überschrieben werden können, sondern das Essen ist ja etwas, was wir alle nicht vermeiden können. Wir müssen essen. Und wenn wir darin also eine Pathologie haben, können wir nicht einfach, wie jemand zum Beispiel, wenn man Angst vor dem Autofahren hat, kann man vermeiden, Auto zu fahren. Das kann man mit dem Essen nicht. Man muss sich jeden Tag damit konfrontieren. Und für die Patienten, die mit Essstörungen zu uns kommen, ist eigentlich, auch wenn die Essstörungen unterschiedlich sind, eigentlich immer etwas passiert, was ganz grundlegend ist, weil das Essen mit etwas verknüpft wird, was innerseelisch existenziell wichtig ist. Also zum Beispiel das Selbstwertgefühl oder das Gefühl der Kontrolle, das Gefühl von Unabhängigkeit und Selbstständigkeit zum Beispiel, das auf anderen Wegen einfach nicht verfügbar ist. Und die Konfliktlage, aus der das entsteht, also diese Situation, in der sowas entsteht, was mit unlösbaren inneren Konflikten zu tun. Wir wissen, es gibt auch genetische Einflüsse, ne, es gibt auch natürlich soziale Einflüsse, also systemische, zum Beispiel in der Familie liegende Konfliktsituationen können sowas auch mit bedingen oder fördern. Also es gibt viele Bedingungsfaktoren, aber wenn es um Psychotherapie geht, geht es häufig um diesen Aspekt. Also die Bedeutung, die Essstörung, das Essen und das Essverhalten, aber auch das Gewicht, vor allen Dingen das Aussehen und das Selbstkonzept betrifft. Also das sind die Aspekte, die bei den essgestörten Patienten eben adressiert werden müssen. Und
wenn ich das in meinen Worten zusammenfassen würde, also welche Funktion hat Essen eigentlich für mich? Was ersetzt das vielleicht? Also ne, Selbstwert, Schönheitsideale, Körperbild, also ne, oder Kontrolle. Das heißt, was das auch erstmal zu verstehen, was bekomme ich eigentlich durch mein restriktives Essen oder ne, durch mein gestörtes Essverhalten?
Ja, was bekomme ich? Und wie wird das konnotiert? Also wenn man jetzt zum Beispiel den Beginn einer Magersucht anschaut, dann erzählen Patienten sehr häufig, dass sie vielleicht zu Beginn in ihrer Pubertät oder in der Jugend vielleicht eher ein bisschen zu viel Gewicht hatten oder das jedenfalls dachten. Dass, wir wissen ja, dass Kinder das sehr häufig denken. Ein Fünftel aller Kinder so bis zur Pubertät, Männer, Jungs wie Mädchen, mehr Mädchen, doppelt so viel Mädchen, denken, dass ihr Gewicht nicht richtig ist, also dass sie zu viel wiegen.
Woher kommt das?
Ja, ich denke, das hat viel damit zu tun. Es ist entwicklungstypisch, dass man sich mit anderen vergleicht. Mhm. Also das tun wir alle in dem Alter. Aber unsere Schönheitsideale in der westeuropäischen Welt sind ja stark an Normen orientiert. Der Normierungsdruck ist sehr groß. Also der Wunsch, den Idealen zu entsprechen, die, weiß ich nicht, Popstars oder Instagram-Helden oder so. Also diese Schönheitsideale zu verfolgen oder denen möglichst zu entsprechen, das ist ein ganz, ganz dringender Wunsch vieler sehr junger Kinder schon. Und ich glaube, fast die Hälfte der Mädchen im pubertären Alter haben schon erste Diäten hinter sich. Und wir wissen, eigentlich sind Diäten ein Prädiktor für Übergewicht. Und das bedeutet dann, dass der Motor der Essstörung schon angeworfen ist. Ne?
Und war das denn früher auch schon so? Also jetzt kann man sich das ja gut auch vielleicht auch zusammensetzen. Mhm. Ne, soziale Medien, die Kinder haben vielleicht auch schon früher Handys, haben, sage ich mal, überhaupt die Möglichkeit, auf diese Schönheitsideale zu schauen und sagen, okay, was ist denn eigentlich jetzt aktuell? Wenn ich mir jetzt so vor 20, 30 Jahren, wo vielleicht noch nicht jedes Kind ein Telefon hatte oder auch nicht so viel irgendwie im Fernsehen sich anschauen konnte, war das damals auch schon so?
Also so die erste Hip-Welle für Untergewicht ist ja eingesetzt in den 68er, 70er Jahren mit diesem englischen Model Twiggy.
Aha.
Das war ein außerordentlich untergewichtige junge Frau, die aber zum Schönheitsideal erhoben wurde, ja, deklariert wurde, sich entwickelt hat. Und auch da merkt man schon, das war so die erste Welle, wo alle möglichen Menschen das Gefühl hatten, jetzt muss ich auch diesem Gewicht entsprechen. Und natürlich gibt es Magersucht schon bevor es diese ganzen Medien und solche Models oder so überhaupt gegeben hat. Also auch um die Jahrhundertwende gab, also 1900 oder 1920 gab es schon untergewichtige Menschen. Also diese Grundpräsenz der Erkrankung, die gibt es schon sehr lange. Mhm. Und das hat vielleicht auch was mit anderen Aspekten, die eher individueller Natur sind. Also ne, wie gehe ich selbst mit dem Essen um und welche Funktion gewinnt das Essen für mich anstelle von anderen? Also welche Funktion, welche Wirkung hat die Essstörung für mich? Das ist etwas Individuelles. Diesen gesellschaftlichen Aspekt und den starken gesellschaftlichen Aspekt, den das heutzutage hat, den hat es in der Zeit natürlich nicht gegeben. Und deswegen war es auch nicht so eine Epidemie. Also vor, ich glaube, ungefähr 5 Jahren ist ja mal ein 16-jähriges Model schwer untergewichtig auf einem Laufsteg in London tot zusammengebrochen. Und seither gibt es so ein paar Regeln in der Modebranche, die verhindern, dass zu sehr untergewichtige Menschen auf Laufstegen überhaupt zugelassen sind. Aber das ist eben auch erst, es musste erst mal jemand sterben. Und das ist vielleicht auch noch mal wichtig, dass psychische Erkrankungen ja mit vielen Gesundheitsrisiken einhergehen und natürlich auch immer mit der Gefahr von Selbstmordgedanken und auch Selbstmordversuchen oder auch erfolgreichen Selbstmorden. Aber selbst wenn man das zusammennimmt, sind die Menschen mit Magersucht am stärksten von dem vom frühzeitigen Tod bedroht. Also die Lebenserwartung im Durchschnitt, also wenn man diese Todesfälle anhand von eben körperlichen Krisen zum Beispiel zusammenrechnet, dann ist die Lebenserwartung von Menschen mit Magersucht um 20 Jahre niedriger als bei normalen Menschen. Also die haben durchschnittlich eine Lebenserwartung von 60 oder 63 Jahren und durchschnittliche Lebenserwartung von Frauen ist vielleicht jetzt bei 88 Jahren oder so. Also man sieht, da ist tatsächlich ein riesen Unterschied und das macht deutlich, dass es auch eine potenziell tödliche Erkrankung ist.
Also nochmal auch die Wichtigkeit, auch bei psychiatrischen Erkrankungen hinzuschauen, das ernst zu nehmen und zu verstehen, es kann letztlich auch zum Tode führen. Und das ja jetzt in dem Beispiel, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, ja wirklich sehr eindrücklich ist. Und wenn ich mir so vorstelle, dass eher eine Veränderung im Denken von einer ganzen Modebranche erst dann passiert, wenn ein Mensch auf der Bühne letztlich verstirbt, das ist ja wirklich schrecklich, ne?
Ja, das ist schrecklich und es macht aber auch deutlich, was für ein Publikum das hat. Also ich hatte ja begonnen davon zu erzählen, dass viele unserer Patienten erzählen, ich war anfangs mal vielleicht ein bisschen übergewichtig, ich hatte das Gefühl. Und dann habe ich angefangen mit Diäten und dann habe ich abgenommen und dann haben mich alle dafür gelobt und fanden das toll. Und dann habe ich immer weiter abgenommen. Und dann wird es auch manchmal zu dem, was Patienten sagen, wird es zur Sucht. Ne? Also das heißt ja auch Magersucht. Also da merkt man schon, dass die Suchtdynamik, also die Rituale des Essens und des eben Nicht-Essens und alle Techniken, um Gewicht möglichst niedrig zu halten, also auch das exzessive Sport treiben oder Abführmittel benutzen oder andere Dinge, dann zu etwas werden, was sich verselbstständigt und zu Gewohnheiten werden, die man nicht ohne weiteres abstellen kann, weil der Wunsch nach Bestätigung und Anerkennung, auch der Zufriedenheit, die man selber erlebt, wenn man sich im Spiegel anschaut, eben existenziell wichtig ist. Und die positive Bewertung von Gewichtsverlust und Diäterfolgen gibt ja auch das Gefühl von Kontrolle. Ne? Also ich kann etwas für mich erreichen, ich kann mich ändern oder attraktiver werden mit Hilfe meiner eigenen Willenskraft.
Und bekomme dann von außen, also von meinem System, Zuspruch, Belohnung, genau. Bewertung, also eigentlich so eine positive Verstärkung von meinem Verhalten durch mein Umfeld, das mich lobt. Mensch, du hast ja mal wieder, oder du siehst ja toll aus oder hast du abgenommen. Genau. Okay, das heißt, es ist ja etwas, wenn man versucht zu verstehen, ne, wie kann das sowas aufrechterhalten werden, ist das ja auch erstmal was sehr Verlockendes. Ne? So von außen Zuspruch zu bekommen, ist ja auch was ganz Natürliches, Menschliches auch. Ne?
Ja, das ist ein Grundbedürfnis und das ist vor allen Dingen ein Bedürfnis, das heranwachsende Menschen auch haben. Also wir alle haben das, auch lebenslang. Aber vor allen Dingen junge Menschen, die sich im Leben erstmal orientieren müssen, sind darauf sehr angewiesen. Und wenn so ein asketisches Ideal auch propagiert wird auf allen Kanälen, also nicht nur im Internet, auf Instagram oder in der Werbung, sondern auch in meinem direkten Umfeld, im Freundeskreis, alle eifern dem nach, dann werde ich versuchen, eben auf der Ebene auch Anerkennung zu finden. Das ist eigentlich nachvollziehbar.
Total, und, ja.
Das Problem ist dann aber vielleicht auch, dass es wenig Wachsamkeit gibt an der Stelle. Also heute würden wir sagen, dass nicht nur das Gewicht allein entscheidend ist. Also es kann jemand durchaus noch normalgewichtig oder nur ganz wenig untergewichtig sein. Wir würden trotzdem von Anorexie sprechen, wenn jemand radikal und sehr schnell abnimmt und das tut, indem er oder sie Essen vermeidet, viel Sport treibt, viele Purging-Techniken, würden wir sagen, also Techniken anwendet, die das Gewicht niedrig halten und reduzieren. Weil dieses wasserfallartige Gewicht abnehmen gefährlich ist, auch gesundheitlich gefährlich ist. Und eben schon zeigt, da ist ein anorektisches Muster.
Und sich die Gedanken ja eigentlich auch ständig darum drehen, wie, also um das Gewicht drehen, um die Gewichtsreduktion drehen. Und wir haben so ein kleines Fallbeispiel mal mitgebracht, Gedanken. Also in der Basisfolge hatte ich da mal so einen kleinen Text vorgelesen, was, glaube ich, nochmal eindrücklich so diese, dass die Gedanken um die Erkrankung oder um den Körper, um das Gewicht letztlich drehen, wo ein enormer Leidensdruck deutlich wurde. Und wie geht jetzt die Klinik in Westerstede, die Psychosomatik, also ihre Klinik, mit dieser Erkrankung um? Also wir haben ja schon ganz viele Puzzleteile, glaube ich, schon so ein bisschen raushören können. Und wie können wir jetzt, also für jemanden, der jetzt noch gar keine Ahnung hat und vielleicht selber als Betroffener oder auch vielleicht auch als Angehöriger so Hilfe sucht, wie kann man sich letztlich die Behandlung in der Psychosomatik für Essstörungen vorstellen?
Sie haben ja da schon so einen wichtigen Behandlungsaspekt, nämlich das dauernde Grübeln um das Essen. Das ist ja ein wichtiges Symptom, das bei Patienten unterschiedlich, aber eigentlich immer vorhanden ist, aber unterschiedlich stark ausgeprägt. Also gegen Hunger restriktive Strategien zu entwickeln, also die Nahrungsmenge möglichst klein zu halten, muss man viel kognitive Kontrolle, also gedankliche Kontrolle ausüben. Und das fördert diese Grübelkreisläufe. Viele unserer essgestörten Patienten haben auch das, was man fast zwanghafte Gedanken, es ist nicht konkret unbedingt immer ein Zwangsgedanke, aber es kann fast diese Qualität annehmen.
Ein ganz drängender Gedanke, von dem man sich vielleicht gar nicht aktiv so lösen kann oder es scheint nicht lösbar zu sein.
Genau, so ist es. Und diese zwanghaften Gedanken um das Essen, die Angst vor allen Dingen zuzunehmen, also das ist ein ganz drängender Gedanke, den diese Patienten häufig haben. Oder der Gedanke, dass der eigene Körper eben unförmig und viel dicker ist, als man tatsächlich ist. Also selbst schwer, schwer untergewichtige Patienten können diese Überzeugung haben. Also da haben also eine Vorstellung, dass ihr Körper anders aussieht, als er wirklich ist. Also das nennen wir eine Körperbildstörung. Ne? Also diese Störungsaspekte, aber auch natürlich, dass die Unfähigkeit sozusagen, dass die Nahrungsmittelmenge richtig einzuschätzen. Die Patienten haben eben auch das Gefühl, sie haben sehr viel gegessen, sie haben sie völlig voll gefuttert und haben dann ein Salatblatt und drei Erbsen gegessen. Und wir würden sagen, es ist ja praktisch nichts, aber ein Patient mit einer Essstörung hätte dann schon das Gefühl, ich habe was gegessen und ich habe doch eigentlich eine ganze Mahlzeit gegessen. Das ist im Grunde eben eine verzerrte Wahrnehmung der Nahrungsmengen. Und diese Aspekte werden alle adressiert. Also wir haben zu Beginn, weil wir wissen, diese Zwangsgedanken oder diese zwanghaften Gedanken, das Grübeln über das Essen, das Gewicht und das eigene Selbsterleben, damit ist stark ausgeprägt. Die Patienten schaffen es, obwohl sie merken, ich müsste was tun. Oder andere merken, Mensch, das wird immer schlimmer. Du musst dringend in Behandlung. Das ist häufig auch der Druck der Angehörigen, der Patienten zu uns bringt. Aber grundsätzlich merken natürlich diese Patienten auch irgendwie selber, da stimmt was nicht. Ne? Also fühlen sich unglücklich und erleben eben durch dieses Grübeln vor allen Dingen und dieses ständige Beschäftigtsein, auch nicht mehr schlafen können, nachts wach sein und dann irgendwie auf der Stelle joggen, um noch die letzten Kalorien wieder abzubauen. Das hat natürlich einen Einfluss auf die Lebensqualität und auf den Leidensdruck. Und wir schließen zu Beginn, wenn Patienten zu uns kommen, eine Gewichtsvereinbarung. Wir schließen quasi einen Vertrag, indem wir die Eckdaten der Behandlung festlegen. Das ist einmal eine Hilfe, eine Motivationshilfe und auch immer wieder in diesem Kampf um jeden Millimeter in der Essstörung, an der Veränderung. Also damit können wir immer wieder darauf zurückgreifen und die Patienten daran erinnern, wir haben diese Vereinbarung, das ist der Plan. Und darin wird auch dargelegt, welche Behandlungsschritte erfolgen.
Also was sind das so für Eckdaten? Also wenn man das vielleicht an so ein Beispiel, so ein stereotypischer Patient, ja, den wir jetzt mal einfach mal uns jetzt erfinden vielleicht, aber was könnten das so für Eckdaten sein?
Also klassisch würde man in so einer Behandlungsvereinbarung festlegen, was ist ein Zielgewicht, was wollen wir erreichen, wo soll es hingehen. Es wird in der Regel auch eine wöchentliche Gewichtszunahme verabredet, die erforderlich ist, eben um am Ende das Zielgewicht zu erreichen. Jetzt reden wir vor allen Dingen von zum Beispiel einer magersüchtigen Patientin, die untergewichtig ist, sagen wir ein BMI von 15 hätte. Also das Body Mass Index ist, heißt, das ist das Rational aus Gewicht und Körpergröße. Ne?
Wie wiegt denn zum Beispiel so eine normal große, 1,70 große junge Frau?
Na, die können dann 45 Kilo wiegen zum Beispiel. Ne? Und das ist natürlich deutlich untergewichtig, wenn jemand 1,70 ist. Und dann würde man verabreden, was wollen wir für ein Gewicht erreichen und mit welchen Schritten. Also zum Beispiel 500 oder 750 Gramm, das ist auch ein bisschen abhängig von den Grundvoraussetzungen. Aber man würde 750 vielleicht schon anstreben, weil wir immer davon ausgehen müssen, auch das Wagen haben so eine Präzision von ungefähr 200 Gramm. Also das ist so das Abweichende. So kann es abweichen. Das heißt, man muss so ein bisschen raus sein aus dieser Zone der Varianz, der Messvarianz. Und es braucht eben auch ein Regime, das wir festlegen, wo feststeht, es gibt drei Mahlzeiten, das ist auch eine Vereinbarung, es sind immer drei Mahlzeiten am Tag einzunehmen. Und wir werden versuchen, gesunde Mischkost zu etablieren, immer in Absprache mit den Patienten. Da ist die Ernährungsberatung dann wichtig. Patienten haben wöchentlich ihre Ernährungsberatung. Und sie haben auch Lehrkücheneinheiten. Das sind Einheiten, die Patienten mit Anleitung einer Ernährungsberaterin zum Beispiel gemeinsam kochen und lernen, Portionsgrößen abzuschätzen und für sich selbst eine Mahlzeit zu kochen. Und sich auch wieder an Nahrungsmittel heranzuarbeiten, die sie bislang vermieden haben. In der Regel haben Patienten in diesem zwanghaften Gedanken eben auch eine sehr restriktive Nahrungsmittelauswahl. Also bestimmte Sachen dürfen gar nicht gegessen werden, zum Beispiel Fett oder Schokolade oder sowas. Ne? Also fetthaltiger Joghurt oder so. Also es muss alles immer Leitprodukte zum Beispiel müssen das sein. Und die Liste der erlaubten Nahrungsmittel wird im Laufe so einer Erkrankung immer kleiner und die verbotenen Nahrungsmittel immer größer. Da würde man in der Ernährungsberatung dann auch Schritt für Schritt versuchen, mal aus dem verbotenen Bereich immer nach und nach einen in den erlaubten Bereich.
Das heißt, die Liste mit den verbotenen Lebensmitteln schrumpft. Das heißt, die wandern auf die erlaubten Liste.
Genau, so ist es gedacht. Und Sie sind Verhaltenstherapeutin, Sie merken jetzt schon, das sind verhaltenstherapeutische Strategien, weil es auch um Verhaltensänderung geht. Ich selbst bin Tiefenpsychologin, aber ich würde immer sagen, dass bei den Patienten mit Essstörungen, aber auch in anderen Fällen, wo vor allen Dingen etablierte Verhaltensaspekte verändert werden müssen, verhaltenstherapeutische Strategien angewandt werden müssen. Das heißt, die Behandlung in diesem Konzept ist multimodal. Also sie stützt sich nicht nur auf eine Technik.
Wie bei unserem Podcast auch. Von daher passen Sie hier wunderbar rein. Also eigentlich machen wir hier quasi nochmal so eine Reinszenierung von unserem Moderatorenteam. Wo finden wir denn die Tiefenpsychologie?
Wir finden die Tiefenpsychologie unter anderem in den körperpsychotherapeutischen Behandlungselementen, wo es darum geht, das Körpererleben, das Körperbild und damit auch, das sind ja Aspekte des Selbsterlebens, auch das Selbstbild, daran zu arbeiten. In der Einzelpsychotherapie findet tiefenpsychologische Arbeit statt, aber auch in vor allen Dingen kreativtherapeutischen Techniken und in der Arbeit damit. Wir arbeiten mit Musiktherapie, mit Ergotherapie, aber eben auch mit Kunsttherapie. Und da geht es ja darum, das innere Erleben, die Gefühle und ihre Geschichte auch aufzuarbeiten und auch die Dynamik mit anderen Menschen, ne, die Patienten häufig leidvoll erleben, aufzuarbeiten und besser zu verstehen im Rückblick auf den bisherigen Weg und auch mit Blick auf die Zukunft. Wie will ich es eigentlich in Zukunft haben, ne, in meinem Selbsterleben und auch in meinem Erleben und in meinem Kontakt mit anderen Menschen. Und da finden sich viele an vielen Stellen dann eben tiefenpsychologische Aspekte. Aber es ist eben auch ein Kernstück der Behandlung, an der Verhaltensmodifikation, also der Veränderung von Essverhalten konkret zu arbeiten. Und das ist sehr kleinschrittig, langwierig und immer wieder ist für die Patienten, wenn ich mich da jetzt in die Geschichten der Patienten nochmal hineinversetze, eigentlich der innere Kampf mit diesem Wunsch nach Selbstständigkeit, Autonomie und Kontrolle beißt sich mit unserem strengen Programm, ja, das wir brauchen, damit die Patienten auch oder Patientinnen Verhalten verändern können, mit diesem Wunsch nach Selbstständigkeit und dieses Gefühl, mit der Essstörung habe ich Kontrolle über mein Leben. Also wenn ich auch sonst im Leben vielleicht mich hilflos und eher ohnmächtig fühle, so kann ich das doch kontrollieren. Also dieses Gefühl macht es eben schwer, von der Essstörung auch loszulassen. Und das bedeutet, wir haben üblicherweise, also gar nicht individuell das Versagen, sondern einfach üblicherweise immer wieder auch ein Vor und Zurück, ne? Also manchmal gelingt es dann, die vereinbarten Gewichtszunahmen auch zu erreichen und manchmal gelingt es auch nicht und dann muss man wieder neu ansetzen und gucken, woran liegt es. Und häufig arbeiten wir dann eben an den inneren Motivationen und das ist dann in der Regel nicht nur Arbeit an den Gedankenprozessen, an den inneren Vorstellungen, sondern eben auch an den Gefühlen und den Konflikten. Und das ist eben auch wieder der tiefenpsychologische Aspekt.
Und würde das auch passen, wenn wir jetzt über die Herausforderungen im Behandlungsteam vielleicht auch sprechen? Also gerade so diese, ne, diese Strukturen aufrechterhalten, sich an die Vereinbarung halten, an auch mal Rückschritte oder wie gehe ich mit Rückschritten um? Oder was wären da Ihrer Meinung nach so von Seiten der Behandler, also für vielleicht junge Medizinstudenten, die noch vor der Entscheidung stehen, naja, was, in welchem Bereich möchte ich denn gerne mal rein, damit man da mal vielleicht auch so einen Einblick hat. Was sind vielleicht da Herausforderungen?
Naja, die Patienten, also eine große Herausforderung ist, dass, also zumindest fand ich das anfangs für mich schwierig, dass Menschen mit Essstörungen ja Meisterinnen darin sind, ihre Probleme zu verbergen. Und auch um jeden Preis, wenn sie in einer sehr intensiven Phase ihrer Erkrankung sind, wollen sie um jeden Preis verhindern, dass andere Einfluss nehmen.
Warum?
Ja, weil es eben um Selbstständigkeit geht und um Autonomie und um Selbstkontrolle auch. Ne? Und
was mir dann jemand ja wegnehmen könnte, wenn jemand das aufdeckt.
Genau. Und das heißt, die Patienten sind, bei denen ist es häufig so, dass sie sehr wohl versuchen, angepasst zu erscheinen und auch zustimmen, zum Beispiel einer Behandlungsvereinbarung, aber dann anfangen, heimlich mit Gewichten im Rucksack Dauerlauf zu betreiben, außerhalb der Klinik beispielsweise. Also versuchen im Grunde, uns zu beschummeln, sich selbst natürlich auch, vor allen Dingen, aber auch letztlich das Behandlungsteam zu beschummeln und versuchen, oder Mensch mit Essanfällen können dann Nahrungsmittel im Zimmer verstecken, damit sie für den Fall der Fälle eben die Chance haben, auf Nahrungsmittel zurückzugreifen, weil es sonst in der Klinik natürlich nicht so einfach ist wie zu Hause, wo dann geht man einfach an den Kühlschrank, aber wenn es gerade nichts zu essen gibt auf der Station, dann hat man eben auch nichts. Also dann werden Patienten sich vielleicht bevorraten. Also dieses intransparente, man kann das erleben wie, ich werde belogen. Ne? Also mein Patient, meine Patientin hält sich nicht an unsere Verabredungen. Und das könnte man übel nehmen, wenn man das wollte. Aber so ist es natürlich nicht zu verstehen. Sondern gibt es einen Grund für, warum jemand sowas macht. Und diese Gründe zu verstehen, hilft dann, dieses Gefühl von, mein Patient interessiert sich nicht für unsere Absprachen, zu überwinden. Das kann eine Herausforderung sein. Und dann geht es natürlich auch darum, dass solche rigiden Rituale und Denkmuster, die diese Patienten ja in die Behandlung mitbringen, eben auch nur mit einem klaren Behandlungsrahmen beantwortet werden können. Das heißt, wenn Mitarbeiter uneinheitlich reagieren, also wenn man sich nicht gut abspricht, sich nicht an gemeinsame Verabredungen hält, was den Umgang mit Essen und so weiter anbetrifft, dann wird es schwierig und dann werden diese Patienten natürlich solche Lücken für sich und vor allen Dingen ihre Erkrankung nutzen. Also es ist ja eher was die Erkrankung dann sofort nutzt. Wir haben zum Beispiel eine Essbegleitung etabliert, das heißt, Patienten essen in Begleitung von Pflegepersonal und Ernährungsberaterinnen und kriegen dann eine Rückmeldung zu ihren Essmengen, sodass sie auch langsam ein besseres Gefühl für die Portionsgrößen entwickeln und für die Zusammensetzung des Essens. Und wenn man da nicht einheitlich vorgeht, zum Beispiel im Umgang mit diesen gemeinsamen Essenszeiten, dann wird das für Patienten schwierig, daraus auch Nutzen zu ziehen. Und das, dieses sich immer absprechen mit den Kollegen, sich auf gemeinsame Ziele einzurichten und auch die Regeln zu befolgen, ist für die Patienten immens wichtig, damit sie irgendwas haben, woran sie sich halten können. Wenn sie schon eine Veränderung etablieren wollen, dann braucht man erstmal etwas, woran man sich festhalten kann, so wie ein Geländer. Und dieses Geländer muss stabil sein. Und das ist, glaube ich, eine Herausforderung. Aber es ist auch eine sehr lohnende Arbeit, weil diese Patienten natürlich viel erreichen können. Es ist auch sicher nicht leichte Arbeit, weil es eben um so elementare, lebenswichtige und entwicklungsentscheidende Prozesse geht. Aber es ist eben auch toll zu erleben, wie Patienten da ihren Weg finden. Und einen Weg, und das ist, kostet viel Kraft. Also wir haben es mit Kämpferinnen zu tun, ne? Also wenn wir arbeiten und wir, wenn das gelingt, also den Kampf oder die Kraft und Energie, die diese Patienten für ihre Erkrankung aufwenden, in etwas zu verwandeln, was sie für sich selbst einsetzen, dann können sie sehr viel erreichen. Und das ist immer eine tolle Situation, wenn man das mit beobachten kann und Zeugin oder Zeuge werden kann, als Team oder auch als Einzeltherapeutin.
Also die Betroffenen bringen letztlich viele Fähigkeiten mit, also viele Ressourcen mit und es geht darum, vielleicht zu begleiten und eine Umlenkung zu machen. Wie kann ich eigentlich die ganzen Kräfte, die ich habe als Mensch, eigentlich auch funktional für mich einsetzen, dass ich eigentlich so meine Ziele erreiche und die langfristig ja für mich nicht schädlich und lebensbedrohlich sind, wie wir ja eben schon gehört haben. Ne?
Das sind ja häufig sehr ehrgeizige, sehr leistungsorientierte Menschen, eben deswegen in gewisser Weise auch anfällig für diese Erkrankung, wo man das natürlich nicht gleichsetzen kann. Nicht jeder, der ehrgeizig ist, kriegt auch eine Essstörung, so ist es nicht zu verstehen, aber es ist schon so, dass viele, viele Menschen, zum Beispiel mit einer Anorexie, eben Menschen sind, die insgesamt versuchen, viel Leistung zu bringen und mit sich selbst auch nicht sehr zufrieden sind, mit so halben Sachen sich nicht zufrieden geben, sondern das Maximale erreichen wollen. Und diese Patienten können, wenn sie ihre Potenziale ausschöpfen, sehr viel für sich erreichen. Und vor allen Dingen finde ich, dass nicht unbedingt nur beruflich ist oder gesellschaftliche Anerkennung oder viel Geld verdienen oder berühmt werden oder so, sondern vor allen Dingen Lebensqualität für sich erreichen und Glück und Freude erreichen. Und das ist etwas, was sie eben mit der Essstörung nicht erreichen können.
Ja, also unabhängig von meinem Körper, von meinem Körperbild, letztlich auch einen Zustand erlangen der Zufriedenheit, genau, der Harmonie. Und das ist natürlich auch eigentlich ein schöner, wenn wir das jetzt hier so besprechen, eigentlich auch ein schöner Gedanke, dass wir sagen, mein Körper ist letztlich eigentlich ja ein Teil von mir, aber der macht mich ja nicht ganz aus, ne? Und ich kann das auch lernen, in meinem Leben ganz viel Freude und Glück zu empfinden und zu erreichen, unabhängig, wie mein Körper eigentlich aussieht, weil das bringen wir ja auch so mit, ne? Da kann man ja auch nur bis zum gewissen Grad auch was verändern.
Ja, genau. Genau, einfach zu sein, der man ist, ist ja sowieso für uns alle eine Lebensaufgabe, aber für diese Patienten eben auch wirklich gar nicht leicht zu erreichen. Und ich glaube, noch ein wichtiger Aspekt bei den Menschen mit Essstörung ist auch, nicht nur für sich selbst individuell, also quasi auf der eigenen Insel.
Da haben wir die Insel jetzt noch einmal.
so ein Gefühl von Harmonie und Freude oder Glück und Lebensqualität zu entwickeln, sondern die entsteht eben auch in Beziehung zu anderen. Und das ist bei Menschen mit Essstörungen eben auch ganz häufig der Fall, dass sie eben auch Mühe haben, in Kontakt zu sein mit anderen, Beziehungen zu pflegen, die vertrauensvoll und wohltuend sind, um Hilfe zu bitten zum Beispiel. Ne? Also da ist wieder dieser Wunsch nach Selbstständigkeit, Autonomie und Unabhängigkeit, steht dem häufig im Weg. Ne? Also dieser vielleicht übersteigerte Wunsch, der Wunsch, Kontrolle zu behalten. Und das isoliert Menschen mit Essstörungen immens. Auch die Notwendigkeit, Essstörungspathologie, also die Störung selbst, die Rituale, die damit verbunden sind, eben vor anderen zu verbergen. Menschen mit einer Magersucht, die ganz viel unternehmen müssen, um ihr Gewicht zu kontrollieren beispielsweise und sehr, sehr restriktiv essen. Die können mit anderen nicht mehr essen gehen. Die können auch viele andere Dinge nicht unternehmen mit anderen, weil es dann offenbar wäre, dass sie gerade dass sie eben krank sind. Oder sie haben gar nicht die Zeit, weil sie stundenlang joggen gehen müssen, um die Kalorien, die sie vielleicht mal gegessen haben, dann auch möglichst wieder loszuwerden. Also das engt unendlich ein und das mindert die Lebensqualität auch in Bezug auf die Beziehung zu anderen.
Macht also auch einsam.
Richtig.
Und dann wäre ja nochmal die, in Bezug auf eine stationäre Behandlung, nochmal auch da vielleicht auch mehr wert, weil sie da ja auch in Gruppentherapien oder auch in einer in einer Patientengruppe letztlich auch zusammenleben, ja, für diese längere, also für die lange Zeit. Ne? Also wir haben jetzt ja immer über 12 Wochen, also bis zu 12 Wochen gesprochen. Das ist ja auch eine ganz wahrscheinlich auch wohltuende Erfahrung, mit anderen Betroffenen zusammenzuleben, aber halt auch die Erfahrung zu machen, ich bin gar nicht so einsam und ich bin gar nicht so alleine. Und es ist eigentlich auch eine schöne Erfahrung. Und ich kriege auch eine positive Verstärkung, nicht nur für mein restriktives Essen beispielsweise, sondern auch, weil ich irgendwie total witzig bin oder irgendwie mal irgendwie ein schönes Gespräch geführt habe.
Ganz genau. Also diese Art von Resonanz in zum Beispiel der Gruppentherapie, Sie hatten das schon erwähnt, hat einen ganz, ganz wichtigen Einfluss. Der Rest sozusagen, wir haben ja eine Gruppe von Patienten mit Essstörungen im Haus dann, aber das ist ja nur ein Teil. Also wir haben sehr viele andere Patienten mit sehr vielen anderen Erkrankungen auch im Haus und auch anderen Altersgruppen, also junge und ältere mit anderen Störungsbildern und anderen Erfahrungskontexten und Zusammenhängen. Und die Patienten mit Essstörungen profitieren sehr davon, dass sie auch von den Schwierigkeiten anderer hören und merken, ich bin nicht die Einzige, die kämpfen muss und die Konflikte hat und alle einsam ist beispielsweise oder eine Erkrankung entwickelt hat, sondern ich bin unter anderen, die auch mit mir an denselben Themen oder an ähnlichen Themen arbeiten müssen. Und sie kriegen dafür, für das, wer sie sind, eben Resonanz von anderen Patienten. Und auch Menschen, die dann zuhören und verstehen, was da in ihnen womöglich vor sich geht. Und sind dann häufig auch durchaus mal die älteren Patienten, die dann irgendwie sowas wie mütterliche oder väterliche Positionen oder wie so ein Onkel oder ein älterer Bruder oder eine ältere Schwester auch mal helfend auf so einer ganz menschlichen Ebene ja einwirken können. Gibt natürlich auch Konflikte. Das ist auch nicht so unwichtig und wichtig, also gut, weil Patienten dann eine Chance haben im therapeutischen Umfeld, also da, wo die ganze Team, das Pflegeteam, die Therapeuten und so weiter, aber auch die Mitpatienten irgendwie mithelfen können, so einen Konflikt mal zu lösen. Also sich nicht etwa zurückzuziehen und still zu leiden, wenn man das Gefühl hat, man wurde nicht fair behandelt, sondern wo man lernen kann, auch sich durchzusetzen und zu zeigen, nicht nur passiv durch nicht mehr essen, sondern aktiv durch, ich wehre mich, ich setze mich zur Wehr, ich behaupte mich und ich lerne, ich kann und erlebe auch, fühle das, dass ich effektiv bin, dass ich mich durchsetzen kann, dass ich nicht alles hinnehmen muss, was mir widerfährt. Und das ist etwas, was für viele Patienten ebenso wichtig ist wie diese Unterstützung. Also die Erfahrung, ich kann wirksam werden.
Und das kann man nicht auf einer einsamen Insel.
So ist es.
Ich bedanke mich für das tolle Gespräch. Ich habe ganz, ganz viele Sachen neu dazugelernt. Ich muss sagen, ich glaube, mein nächster Ausflug geht nach Westerstede.
Sie sind herzlich willkommen.
Ich freue mich schon total und auch mich mit der Klinik nochmal auseinanderzusetzen. Und ich hoffe auch, dass unsere Hörerinnen und Hörer das Interesse vielleicht geweckt wurde für Psychosomatik, für eine ganz spezifische Erkrankung, nämlich die Essstörung. Und da gibt es natürlich ganz, ganz viele Bilder. Wir haben jetzt uns ja häufig, also sehr speziell auf die Anorexie vielleicht fokussiert, aber ich glaube, da auch nochmal so der Hinweis, ne, auf unsere Basisfolge. Es gibt natürlich noch ganz verschiedene Erscheinungsbilder. Dankeschön.
Danke.